Herzlichen Dank für den frischen Gesang und die frische Musik. Das tut mein tiefstes Herzen Ihnen wohl. Das Thema von heute lautet das junge Herz von Jesus. Und das passt ja gut auch zu unserer Nachwuchslobpreisband oder Teenagerband. Das junge Herz von Jesus. Und es ist bereits die 7. Folge von unserer Predigtreihe, die heißt «Ganz nah an seinem Herzschlag». Und da wollen wir heute Morgen auch wieder hingehen und diesen Herzschlag ganz nah spüren von Jesus. Und es ist ja hochinteressant, seit der Geburt von Jesus, bis er 30 Jahre alt wurde, finden wir fast keine Informationen in der Bibel. Erst als Jesus 30 Jahre alt war, da ging es so richtig los mit seiner Mission. Und zwar nur für kurze Zeit, sehr intensiv, 3 Jahre. Hat er buchstäblich im positiven Sinne die Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Aber zuerst 90% von seinem Leben ist vorbei und wir vernehmen fast nichts von ihm. Und da stellt sich uns schon die Frage, warum ist denn Jesus erst mit 30 Jahren öffentlich aufgetreten? Es gibt dazu eine ganz bemerkenswerte Antwort von einem antiken Gelehrten von Aristoteles. Aristoteles hat gesagt, mit 30 bis 35 wäre ein Mensch auf dem Höhepunkt seiner körperlichen Kräfte. Und das wäre der beste Zeitpunkt, um sich eben Gehör zu verschaffen oder auch eine Führungsaufgabe oder Rolle zu übernehmen. Und dann begründet das Aristoteles weiter noch so. Er sagt, weil mit 30 eine gesunde Risikobereitschaft noch nicht erloschen ist und gleichzeitig doch schon eine solide Lebenserfahrung da ist. Sehr bemerkenswert. Mit 30 ist eine gesunde Risikobereitschaft noch nicht erloschen. Kein gutes Zeugnis für uns, die wir älter sind. Und gleichzeitig ist doch schon eine solide Lebenserfahrung da. Sagt Aristoteles, Fakt ist, das bedeutet den Menschen, die die Weltgeschichte wirklich geprägt haben, ihr Lebenswerk oft mit 30 begonnen haben. Es gibt viele Beispiele. Zum Beispiel David in der Bibel wurde ungefähr mit 30 König. Oder Hesekiel wurde mit 30 zum Propheten. Oder der Apostel Paulus hat mit ungefähr 30 seine Berufung erlebt, sein Bekehrungserlebnis und auch seine Berufung als Apostel. Oder Augustus wurde mit 30 Kaiser dieses mächtigen römischen Reiches. Oder auch Augustinus hat mit 30 seine Lebenswende erlebt und wurde zu einem der bedeutendsten Kirchenväter, auf den auch wieder Luther zurückgriff bei der Reformation. Und auch Martin Luther hat mit ungefähr 30 sein Turmerlebnis gehabt, das die Reformation ausgelöst hat. Auch noch spätere Beweger des Christentums, wie zum Beispiel C.S. Lewis, Sören Kierkegaard oder Dietrich Bonhoeffer haben mit 30 so eine Initialzündung für ihr Schaffen erlebt. Noch einmal, wir finden fast keine Informationen über Jesus, bis er 30-jährig wurde. Über diese 90% seines Lebens, die werden eigentlich in einem einzigen Satz kurz zusammengefasst und das ist der erste Vers von unserem Predigttext heute Morgen. Wo es heißt, Jesus Segen ruhte, was unseres Textes sagt, etwas. Lukas 2, Vers 52, da heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit, wieder, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Da könnte es sein, ein einziger Satz über 30 Jahre. Ich weiß nicht, was ihr denkt da von der Teenagerband, ist das nicht gemein? Ist diese Zeit nicht auch wichtig, bis man 30-jährig ist? Warum ist das so? In diesem einen Satz, den ihr da vorne seht, da ist sehr, sehr viel drin, wie das oft in der Heiligen Schrift der Fall ist. Da ist sehr, sehr viel drin, was hilfreich auch für uns ist, was wegweisend ist, was auch unser Vertrauen in Jesus stärken kann. Ich habe versucht, einige Informationen zusammenzutragen zu diesem einen Satz über seine ersten 30 Jahre. Man könnte sie so zusammenfassen: Jesus erlebte eine fast normale Kindheit, Teenagerzeit und auch eine Zeit als junger Erwachsener bis 30, eine fast normale. Das heißt zum Beispiel, sah Jesus wahrscheinlich ziemlich ähnlich aus wie alle anderen Kinder. Also er stach nicht heraus mit überragender Schönheit, wie zum Beispiel, in der Bibel haben wir interessante Berichte auch von schönen Männern. Er zum Beispiel war ein schöner Mann. Ja, die Frauen wissen's. Der Mose, ja, und vor allem noch einer. Der David war schön anzusehen, bräunlich im Gesicht. Ja, das wissen alle Frauen hoffentlich. Jesus war wahrscheinlich nicht so eine herausragende Schönheit. Er hatte wahrscheinlich so einen bronzefarbenen Teint, wie alle anderen auch. Kurze Haare. Lange Haare waren gar nicht üblich, wie es da in den Bildern oft abgebildet ist. Wahrscheinlich trug er so eine knielange Tunika. Und vor allem, er war fit, heißt auch hier, gesund, fit. Er hat ja später viele hunderte Kilometer abgespult. Er war körperlich fit, aber er war trotzdem kein Kraftprotz, der so auffällt, wie zum Beispiel der Simson in der Bibel. Jesus fiel nicht auf als Kind, als Jugendlicher, so mit frühreifen Reden als Sohn Gottes. Auch nicht mit Wundertaten. Es gibt viele, die das nicht aushalten können, dass Jesus bis 30 keine Wundertaten vollbracht hat. Wenn man das nicht aushalten kann, hat man später dann so Märchen erfunden. Es gibt zum Beispiel ein Thomas-Evangelium, das viel später geschrieben wurde, mit lauter kindlichen Wundertaten. Eine Geschichte lautet zum Beispiel, dass Jesus als Junge gespielt hätte an einem Bach und mit Lehm so Vögel geformt hätte. Und dann hätte er in die Hände geklatscht und die Vögel hätten sich in richtige Vögel verwandelt und wären fortgeflogen. Das sogenannte Thomas-Evangelium ist voll von diesen Geschichten. Und die Kirchenväter haben schnell gemerkt, das ist alles Fälschung, das sind alles Märchen. Er hat sich auch sonst nicht hervorgetan als der Sohn Gottes. Etwas fiel aber auf, schon als Kind. Fast normale Jugendzeit. Er hatte eine feste Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Und wenn er spielte, hat er nie reingeschlagen, er wurde nie neidisch, hat nie schmutzige Wörter benutzt. Destruktive Elemente waren ihm fremd. Die Bibel sagt, er war ein Mensch wie wir, doch ohne Sünde. Zudem war er der Älteste seiner Familie. Wir wissen aus Markus 6, er hatte noch 4 jüngere Brüder und hatte auch noch Schwestern. Und weil er der Älteste war, das ist eben das Los der Älteren, musste er schon früh mit anpacken beim Verdienen des Lebens, Unterhaltes der Familie. Er konnte also den Herren söhnen. In Zeit lebte der, das war der spätere bekannte Schriftsteller Seneca, das war so ein richtiger Herrensöhnchen, der bekam nie schmutzige Hände. Sein Vater hat einen griechischen Privatlehrer engagiert, da hat er alle Fächer gelernt und auch, was damals wichtig war, in der Rhetorik wurde er geschult. Jesus hat nie einen Rhetorikkurs besucht. Dafür kannte er den Alltag der einfachen Leute schon als Kind. Er hat auch die Natur beobachtet. Das wird dann später deutlich in den Gleichnissen, in den Sprachbildern von Jesus. Und noch etwas, Jesus muss aus Matthäus 6, ist das ersichtlich, wahrscheinlich auch den Beruf seines Vaters ausgeübt haben, nämlich den Beruf eines Zimmermanns. Sein Vater Josef war ja nicht sein richtiger Vater, der starb ja relativ früh, kann man aus den Zusammenhängen entnehmen. Und dadurch wurde der älteste Sohn, eben dieser Jesus, wahrscheinlich die wichtigste Stütze für seine Mutter Maria. Da gab es ja keine Witwenrente und solch Sozialversicherung. Kann sein, das wissen wir nicht genau, dass Jesus bis 30 als Zimmermann arbeitete, Hauptverdiener für die ganze Familie. Und noch etwas, Jesus hat wahrscheinlich regelmäßig den Unti besucht in der Synagoge. Noch in einem Punkt sind sich die seriösen Bibelausleger einig, dass Jesus wahrscheinlich schon im Teenageralter die ganze Tora auswendig konnte. War damals gar nicht so außergewöhnlich. Die ganze Tora, wisst ihr, was das ist? Die Tora. Das sind die ersten 5 Bücher Mose in der Bibel. Ich habe in meiner Bibel nachgeguckt, wie viele Seiten die hat. 250 Seiten auswendig. Wie wäre das mal für euch? Schon eine Seite ist Überforderung, gell? Ich für mich auch. Der konnte wahrscheinlich die ganze Tora, das merken wir auch später, der konnte frei zitieren, auswendig, dieser Jesus. Und das alles und noch vieles mehr, was sich da ereignet hat zwischen der Geburt von Jesus und bis er 30 wurde, das wird in diesem einen Satz, Vers 40, da zusammengefasst. Und doch, es gibt eine einzige Episode, die uns berichtet wird, und das ist auch unser Predigttext, nämlich als Jesus 12 Jahre alt war, reist er mit seinen Eltern zusammen, oder die Eltern reisten mit ihm zusammen nach Jerusalem ans Passafest. Es war damals üblich, dass man so eine Reise in Gruppen, in größeren Gruppen machte, weil das war eine gefährliche Reise. Da gab es Straßenräuber, da gab es die Zeloten, die Widerstandskämpfer gegen das Römische Reich, die auch Nahrung haben mussten und eben die Leute überfielen. Da gab es vor allem nachts auch wilde Tiere. War gefährlich, da musste man in eine Gruppe reisen. Dann musste man auf den direktesten Weg durch das Gebiet von Samaria reisen. Und die Samaritaner waren allen feindlich eingestellt, die nach Jerusalem reisten. Also es war eine spannungsvolle Sache. Und man staunt, wenn man die Geschichte liest. Und ihr könnt sie nachher zu Hause dann selber noch im Detail lesen. Ich greife nur einige Hauptpunkte in Bezug auf unser Thema heraus. Man staunt, welch großes Vertrauen die Eltern in diesen erst 12-jährigen Jesus hatten. Großes Vertrauen. Warum? Als sie nachher zurückreisten, heißt es, dass sie erst nach einem ganzen langen Tag gemerkt haben, dass Jesus nicht dabei war in der Reisegruppe. Das ist Vertrauen. Die haben sich nicht gekümmert. Warum wohl dieses Vertrauen? Sie kannten ja ihren Sohn. Der war bis jetzt immer zu. Und dann lang gesucht. Stellt euch mal vor, die sind zurück nach Jerusalem gegangen. Es war Passafest. Da hat es viele Leute, doppelt so viele Festbesucher wie Einwohner. Kann sein, dass damals in der Stadt schon 150.000 Leute waren. Es gibt Schätzungen. Horror von jedem Elternpaar. Könnt ihr euch das vorstellen? Die waren in Panik. Die haben nichts geschlafen in diesen 3 Nächten. Und jetzt finden sie ihn plötzlich, den 12-jährigen Jesus, im Tempel sitzen, im Haus Gottes sitzen, bei den Bibellehrern, wie er ihnen zuhörte, heißt es wörtlich, und wie er sie befragte. Sie befragte. Und jetzt können wir uns gut in die Situation von Maria hineinversetzen, vor allem als Eltern. Als sie jetzt diesen Jesus sehen da, im Haus Gottes überfällt Maria den 12-Jährigen mit Vorwürfen und sagt, warum hast du das uns angetan? So, wir spüren so richtig dieser Unterton von riesiger Enttäuschung. Das haben wir nicht erwartet von dir. Vielleicht auch der Unterton von Ungehorsam. Und jetzt finden wir die ersten Worte, die aus dem Munde gehen von Jesus, die uns in der Bibel überliefert sind. Die ersten Worte. Er bekommt Vorwürfe von seiner Mutter und er spricht jetzt auch einen Vorwurf aus. Erste Worte aus dem Munde von Jesus. Und ich lade euch ein, wir werden den Rest dieses Gottesdienstes uns mit diesem Satz noch beschäftigen. Was heißt das? Was bedeutet es damals und was bedeutet das für heute? Er sagt nämlich, ich blende es euch ein, Vers 49, er sagt, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ein markanter Satz. Und ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Als ich in den vergangenen Monaten wieder mal über diese Geschichte gestolpert bin, sage ich, dieser Satz hat mich nicht losgelassen bis heute. Wusstet ihr nicht? Vielleicht muss man das heute uns auch wieder sagen. Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Aber zuerst müssen wir mal klären, stimmen dann überhaupt die Vorwürfe von Maria, dem Zwölfjährigen gegenüber? Hat er ihr Vertrauen missbraucht? War er ungehorsam? Das war ja schon ein jugendlicher Ausrutscher. War es das, der auch dem Sohn Gottes halt mal passieren kann? War schon nicht ganz korrekt, was Jesus da machte. War es nicht korrekt? Ich werde euch zeigen, es war juristisch das Verhalten von Jesus zu 100% korrekt. Zu 100%. Warum? Es ist nicht von ungefähr, dass uns ja hier betont wird, dass Jesus 12 Jahre alt war. Das hat eine Bedeutung. Mit 12-jährig wurde man damals im Judentum konfirmiert. Das hat ja natürlich einen anderen Namen. Bar Mitzwa heißt das, wurde man als Jude ein Sohn des Gesetzes. Bar Mitzwa, da wurde eine Feier veranstaltet. Und nach dieser Bar Mitzwa-Feier galt ein 12-jähriger Junge ganz allein für sein religiöses Leben, war er verantwortlich. Er konnte ab 12 Jahren also alle Entscheidungen, die seinen Glauben betraf, selber treffen. Also er durfte im Haus Gottes bleiben. Er war religiös, rechtlich mündig. Und deshalb sagte er wahrscheinlich, ist meine Interpretation, den Eltern nichts davon, weil sie seine Entscheidung eh nicht akzeptiert hätten. Weil Jesus den inneren Wink seines himmlischen Vaters mehr gewichtete als die Wünsche seiner Eltern. Sohn Gottes, mehr vierte Gebot, Ehre Vater und Mutter, nicht umgestoßen. Ich lese euch das wörtlich vor aus unserem Text. Es heißt nämlich unmittelbar danach im Vers 51, und er ging hinab mit ihnen und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Jesus hat nie auch das vierte Gebot, Ehre Vater und Mutter, verletzt. Ist es bei uns? Darf ja nicht dran denken, wenn ich an mein Leben zurückdenke. Meine Kinder haben schon gesagt, ja, jetzt wissen wir langsam, warum du so wenig erzählst von deiner Jugend. Jesus sagt, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und jetzt möchte ich einladen, dass wir darüber nachdenken, was bedeutet das für uns heute? Wir kommen ja immer in den Gottesdienst auch, um etwas zu lernen, um Wegweisung zu bekommen. Bedeuten diese ersten Worte von Jesus? Ein feiner Bibelausleger, den ich sehr schätze, der sagt, diese Worte, ersten Worte von Jesus gelten für uns personal und lokal. Personal und lokal. Ich beginne mit dem Personalen. Das Personale heißt, ich wisst dir nicht, dass ich sein muss bei meinem himmlischen Vater. Und das Lokale heißt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss im Hause meines Vaters. Beides hat eine Bedeutung auch für uns. Zuerst das Personale. Ich habe den ersten Punkt mal so formuliert. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Das heißt, die Pflege der Gottesbeziehung steht bei einem Christen über der Pflege der Familienbeziehung. Jawohl. Tönt vielleicht für unsere frommen Ohren heute ein bisschen komisch, aber diese Priorität zieht sich durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Die Pflege der Gottesbeziehung steht bei einem Christen über der Pflege der Familienbeziehung. Ich habe euch viele Bibelstellen dazu aufgeschrieben, auch im Predigtflyer, nur eine, wo Jesus gefragt wurde später, sag uns, welches ist das wichtigste und größte Gebot? Und dann hat er geantwortet, die Pflege der Familie. Viele Christen sagen das heute. Nein, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben und mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt. Das ist das erste, sagt Jesus, und das wichtigste Gebot. Und es gibt zig Bibelstellen. Und wohl uns, wenn wir darauf achten. Das bringt Segen für unsere Kinder und für unsere Familien. Wir verlieren gar nichts, wenn wir die Pflege, die Gottesbeziehungspflege an erste Stelle setzen. In unserer Ehe und in unserer Familie. Wir verlieren gar nichts, sondern die Kinder gewinnen dadurch. Das ist das Schöne. Ich habe das gerade letzten Sonntag wieder erlebt. Ich bin kurzfristig eingesprungen für einen Pastor, der den Vater verloren hat, der gestorben ist. Und dann ist mir aufgefallen, am Ende des Gottesdienstes hat ein junger Mann, junger Familienvater, sie haben noch ein Baby dabei gehabt im Gottesdienst, der hat die Abkündigung gemacht. Und wir kamen dann nach dem Gottesdienst ins Gespräch, ich kannte den nicht, aber er hat mir einfach so sympathisch aufgefallen. Und hat mir erzählt, unter anderem meine Großeltern schon, die sind in der DDR aufgewachsen, für die war das wichtig, das Reich Gottes und die Pflege der Gottesbeziehung. Und meine Eltern auch, das war ihnen einfach das Wichtigste. Und dann sagte er, und ich bin hier in Basel, um mich theologisch auszubilden, mein Wunsch wäre wieder zurück in die ehemalige DDR, im Gemeindegründungsdienst, wo noch wenig oder keine Gemeinden hat. Wow. Über Generationen dieser Segen, wo die Pflege der Gottesbeziehung über der Pflege der Familienbeziehung. Also solche Freue mich, wie es der Janik. Personal. Jetzt komme ich zum Lokalen, weil das ein aktuelles Thema ist, auch in dieser Corona-Pandemie. Ich zitiere hier den Reinhard Spinke. Reinhard Spinke, den ihr da vorne seht, ist der Bundessekretär vom Bund FEG in Deutschland. Der ist ja viel größer als unser Bund. Da gibt es 500 Gemeinden. Bundessekretär, also der ist jeden Tag dran. Also er weiß, was läuft in den Gemeinden. Und er sagt in einem Interview, er sagt, er befürchtet, dass ein Viertel der freikirchlichen Gottesdienstbesucher den Kontakt durch Corona, die Corona-Zeit verlieren zur Gemeinde. Jetzt das Zitat dazu. Häufig höre ich die Aussage, ohne Gemeinde fehlt mir gar nichts. Am Frühstückstisch mit der Familie ist es genau so schön. Und was sagt Jesus? Ich muss sein im Hause meines Gottes. Warum? Ich möchte zwei Punkte erwähnen, jetzt noch zum Schluss dieses Gottesdienstes. Warum muss ich sein im Hause meines Gottes? Warum ist Gemeinde so wichtig? Der erste Punkt, Rick Warren hat es mal schön formuliert, er hat gesagt, das Haus Gottes oder auch die Gemeinde, das ist ja der alte testamentliche Begriff auch für die Gemeinde. Das Haus Gottes oder die Gemeinde ist wie ein Gewächshaus, wo du am besten darin geistlich gedeihen kannst. Und das klingt bereits schon beim 12-jährigen Jesus an. Er hat den Bibellehrern zugehört. Er hat sie befragt. Wenn wir die ganze Geschichte lesen, merken wir, da war auch ein Gespräch miteinander. Er war mitbeteiligt. Die Gemeinde ist das Haus Gottes wie ein Gewächshaus. Nirgends gedeiht dein geistliches Leben besser als da. Da findest du geistliche Leiter, die dich lehren. Da findest du andere Pflanzen, mit denen du regelmäßig Kontakt hast, die dich kennen, die dich begleiten, die dir auch helfen, falsche Wege zu erkennen, die vielleicht auch mal kritische Fragen stellen. Kann man nur bei Leuten, die man auch kennt, sag mal, ist das wirklich richtig, was du da machst? Ist das Jesus gemäß? Aber es gibt einige, die mögen das gar nicht ertragen. Und dann wechselt man wieder die Gemeinde und ist letztendlich in keiner mehr. Das ist vielfach der Fall. Man wechselt und am Schluss ist man nirgends mehr. Die Gemeinde, das Haus Gottes, ist wie ein Gewächshaus, wo du geistlich am besten gedeihen kannst. Und deshalb sagt Jesus, ich muss sein im Hause meines Gottes. Da sind wir geschützt in der Gemeinde, auch vor diesem ideologischen Wind, religiösen Wind, der uns im Moment enorm um die Ohren fegt, vor allem im Internet. In dieser Corona-Zeit haben da so Sonderlehren, auch christliche Sonderlehren, richtig Hochkonjunktur, dass man da alles hören kann. Die Gemeinde, das Haus Gottes als Ort, wo du regelmäßig genährt wirst, wo du regelmäßig gepflegt wirst und geistlich erstarken kannst. Noch ein Grund, warum das Haus Gottes der beste Ort ist, das Gewächshaus, wo du geistlich am besten gedeihen kannst. Wisst ihr warum? Ich bringe noch einen nächsten Punkt. Ich weiß, das ist ein bisschen höhere Schule, weil es in jeder Gemeinde, in jedem Hause Gottes auch solche Pflanzen gibt. In jedem Gewächshaus. So Pflanzen, die uns sehr unsympathisch sind. Oder die uns mühsam dünken. Kaktusse gibt es in jeder Gemeinde. Die sind nicht freundlich zu uns. Herum über uns leben. Für mich, für uns sind sie wichtig. Liebe von Christus einüben können. Können wir nicht an denen, die uns dauernd auf die Schulter klopfen, sondern die uns beleidigen, die unfreundlich sind mit uns. Da können wir die Liebe Jesu einüben. Und daran wachsen wir. Dass wir freundlich bleiben, wenn uns Unfreundlichkeit begegnet. Dass ich freundlich bleiben kann, auch wenn ich höre, dass da gelästert wird. Dass ich zugewandt bleibe, auch wenn ich verletzt worden bin. Kaktusse, hat jemals gesagt, Kaktusse in der Gemeinde sind Wachstumbeschleuniger. Versteht ihr das? Das ist höhere Schule. Ich mache ein Beispiel. Als ich noch ein ganz junger Pastor war, hat es irgendetwas gegeben, ich weiß nicht mehr was. Manchmal ist es auch gut, wenn man es wieder vergisst. Aber ich hatte die Nase voll vom Pastorendienst und ich habe gesagt, und ich höre auf und ich hänge in diesem Beruf, Pastorenberuf, an den Nagel und gehe wieder an meinen Beruf zurück. Ich hatte so die Schnauze voll, weiß nicht mehr weshalb. Und dann gab es natürlich ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des damaligen Verbandes, wo ich arbeitete. Und der hat mir gesagt, Matthias, du kannst schon wieder zurückgehen in deinen Beruf, das kannst du. Aber ich befürchte, du wirst geistlich für dein Leben verlieren. Er hat sogar gesagt, ich habe Angst um dein geistliches Leben, wenn du das machst. Und dann hat er gesagt, das vergesse ich nie mehr, so kollegial hat er mir gesagt, Matthias, was dich nicht umhaut, das macht dich doch stark. Habt ihr das mitbekommen? Das ist bei mir gesessen. Was dich nicht umhaut, das macht dich stark. Und das gehört auch dazu. Die Gemeinde ist wie ein Gewächshaus, in dem du geistlich am besten gedeihen kannst. Deshalb sagt Jesus, ich muss sein im Hause meines Gottes. Ich komme noch zum letzten Punkt, das ist der schönste, den haben wir noch für den Schluss aufgespart. Warum? Jesus sagt, ich muss sein im Hause meines Gottes. Ganz einfach, das Neue Testament zeigt uns das ganz klar. Im Hause Gottes, in der Gemeinde, trifft sich der Bräutigam mit seiner Braut. Und das ist immer etwas Besonderes, wenn Braut und Bräutigam sich treffen. Ja, wer ist denn der Bräutigam in der Gemeinde? Jesus. Und wer ist die Braut? Das ist mir ganz wichtig, was ich jetzt sage. Nicht der einzelne Christ. Als einzelner Christ bin ich ein Kind Gottes, ein Heiliger, ein Geliebter, habe viele Begriffe. Aber ich bin nicht Braut und du bist auch nicht Braut. Sondern wer ist Braut? Braut ist nur das Kollektiv. Heute Morgen, wo wir konkret lokal zusammen sind, sagt Jesus von uns, das ist meine Braut. Haben wir das verstanden? Und jeder Gottesdienst, jeder Hauskreis, jeder Gebetsabend ist ein solches Treffen, wo der Bräutigam auf seine Braut trifft. Da kann ich dann nicht zu Hause für mich allein die Bibel lesen und beten. Natürlich kann ich das. Aber wir verpassen damit das Größere, wenn wir uns das beschränken. Auf der Gemeinde liegen besondere Verheißungen. Wir sind mit einem Hauskreis dran, den Epheserbrief zu lesen. Da kommt das ja ganz besonders, wird das deutlich. Auf der Gemeinde, auf der Braut liegen besondere Verheißungen. Ich muss sein im Hause meines Gottes. Wie hat das Jesus wohl betont? Kennt ihr eine Braut, die sagt, oh, jetzt muss ich schon wieder meinen Bräutigam treffen? Habt ihr das schon mal erlebt? Ich habe es einmal erlebt, also nicht bei mir, bei anderen. Viele Jahre ist es her, in einem Kinderferienlager, eine Mitarbeiterin, ein Junge. Essen geht das.
Und noch kommen.
Die Beziehung war dann ziemlich schnell zu Ende, habe ich dann nach dem Lager gehört. Da ist doch Freude, wenn der Brautigam seine Braut trifft. Vor Jahren ist mir in der Vorbereitung in den Sinn gekommen, war ich in einer Gemeinde mehrmals als Gastredner und immer der Gleiche hat da moderiert oder die Abkündigung gemacht. Ein Mann, und der hat jedes Mal den gleichen Satz gesagt. Ich habe gehört, die Gemeinde hat es langsam satt, immer den gleichen Satz am Ende des Gottesdienstes. Aber mir hat das so gefallen. Er hat immer so gesagt mit erhobenen Händen, Jesus erwartet uns am nächsten Gottesdienst, nächsten Sonntag wieder zum Gottesdienst. Mir hat das so gefallen. So wie ein Bräutigam. Jesus mag fast nicht warten, das klang so in seinen Worten, bis er wieder seine Braut treffen kann. Was für eine Freude. Und ich sage euch, ihr lieben Eltern und auch ihr lieben Großeltern, ich bin ja selber auch schon grau. Darf ich euch sagen, haltet das hoch. Nicht, ich muss sein, weil ein guter Christ in den Gottesdienst geht, was für eine arme Geschichte. Sondern ich muss sein im Hause meines Gottes. Ich muss sein. Haltet das hoch. Das ist die beste Voraussetzung, dass eure Kinder gläubig werden. Die beste, ist keine Garantie, aber die beste Voraussetzung. Und wenn ihr wollt, dass eure Kinder nicht gläubig werden, ich bin jetzt ein bisschen sarkastisch, dann lästert zu Hause am Familientisch über die Gemeinde oder grilliert jeweils nach dem Gottesdienst den Pastor. Es Johannes Wirth sagt, er sagt immer vom Grillieren des Pastors. Müsst ihr euch nicht wundern, wenn eure Kinder gottlose Wege gehen können. Ich habe mir überlegt, soll ich ein Beispiel dazu bringen? Nein, ich mache es nicht. Das ist zu traurig. Eltern, die verantwortlich sind, dass ihre Kinder nicht gläubig sind, weil sie dauernd lästern am Familientisch über Gemeinde. Das ist geistlicher Selbstmord. Aber ich möchte das Positive mit dem Positiven abschließen. In Sprüche Salomos heißt es, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Auch in diesem Bereich. Bei uns zu Hause war es so, ich mag mich nicht erinnern, dass meine Eltern Besuch empfangen während der Zeit des Gottesdienstes. Vielleicht haben sie das gemacht, ich mag mich nicht erinnern. Da hieß es immer, ihr könnt vorher kommen, ihr könnt nachher kommen oder noch besser, ihr könnt gleich mitkommen zum Gottesdienst. Und das hat mich geprägt. Ich muss sein im Hause meines Gottes. Ich mag mich erinnern, ich habe das gleich wieder vergessen, als wir in den Flitterwochen waren, Monika und ich in Gran Canaria, 3 Wochen. Ich war so geprägt, ich habe plötzlich der Monika gesagt, jetzt muss ich wieder mal im Gottesdienst sein. Und wir gingen dann in die Hauptstadt von Gran Canaria. Wir fanden irgendwo einen Gottesdienst, saßen da mittendrin, stank zwar scheußlich in diesem Gottesdienst, aber wir waren happy. Wir haben fast nichts verstanden auf Spanisch, aber Spiritus Santos hat er immer gesagt, das haben wir verstanden, Heiliger Geist. Und wir haben so ein Erlebnis gemacht, zusätzliche Ferienqualität gegenüber den anderen Besuchern von Gran Canaria. Die liegen ja meistens so am Strand, der Nesservala, beim Grillieren, einmal auf die Seite braun werden, dann wieder umdrehen, dann wieder auf die andere Seite. Und wir hatten die Erfahrung, ich muss sein im Hause meines Gottes. Weitere Flitterwochen waren wir auf Sardinien, gleiches Erlebnis, ähnlich im kleineren Rahmen. Und dann dritte oder vierte Flitterwoche, ich weiß es nicht mehr, waren wir einmal im Wallis. Da haben wir gesagt, ich war noch nie im Wallis in einer Gemeinde. Gingen wir nach Visp in die FEG, weiß ich noch gut. Da war der Erwin Imfeld noch Pastor und hat uns erzählt, wie sie früher bei dem Beginn dieser Gemeinde im Versteckten zusammenkommen mussten im Wallis. Jetzt ein großes Gemeindehaus. Das ist Ferienqualität. Ich muss sein. Schließt ihr ab mit Epheser 5, der hat das Haus Gottes so gegeben hat. Ich sage es noch einmal. Jesus hat die Gemeinde so geliebt, dass er sich ganz hingegeben hat für seine Gemeinde. Und wir? Was ist unsere Antwort? Wollen wir antworten wie Jesus? Ich muss sein im Hause meines Gottes. Amen. Ich möchte darauf hinweisen, es gibt auch einen Predigtflyer dazu draußen im Foyer, könnt ihr das mitnehmen oder auch von der Homepage runterladen. Gerade zu diesen drei Punkten viele, viele Bibelstellen, die ihr gerne nachschlagen könnt für euch persönlich zur Vertiefung oder auch im Hauskreis. Und jetzt lade ich euch gerne ein, dass wir zum Schluss, zum Ende dieses Gottesdienstes noch miteinander beten. Lasst uns aufstehen dazu. Bruno, hast es richtig gemacht. Herr Jesus, dein Wort ist so unausschöpflich. Auch die wenigen Worte, die wir haben über deine Jugend. Danke auch für die Wegweisung in dieser Geschichte. Danke, dass du uns zeigst, wie wir geistlich wachsen und erstarken können. Ich muss sein im Hause meines Vaters. Danke dir auch für unsere Gemeinde. Hier, FEG Thayingen, du hast uns durch viele Stürme hindurchgetragen, über Jahrzehnte. Danke dir für jedes Treffen, das wir haben dürfen, dieses Privileg von dir als Bräutigam mit der Braut. Und hilf uns das immer wieder neu bewusst wird, dass wir die solche Treffen auch genießen können als das, was sie sind. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass dir deine Braut, deine Gemeinde das Wichtigste ist auf dieser Erde. Danke, dass du dich ganz hingegeben hast, dein Blut und Leben, dass auch wir zu deiner Gemeinde, zu deiner Braut gehören dürfen. Amen.